Sag mal, hörst du das?
Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
Hinternhof,
der LGBT- und Pärchen-Podcast.
Mit Themen von Arsch
bis Hirn. Und heute zu Gast?
Ja, Nick. Ich war Finalist bei Mr. Gay Germany 2022 und freue mich, heute hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, im Hinternhof, lieber Nick.
Willkommen.
Zu einem neuen Hinternview und gleich das allererste im Jahr 2022. Sozusagen euer noch Kater-Frühstück für das neue genau. Jahr. Weil so lange ist das neue Jahr auch noch nicht so alt.
Es wird salzig.
Ich würde sagen, es wird süß.
Es wird, oder auch, ja. Das auch, auf jeden Fall.
Ja, süß ist immer besser.
Süßes oder salziges Popcorn, was ist eher so dein Favorit?
Mein Favorit ist tatsächlich süß, von meinem Freund salzig, deswegen bekommen wir uns immer im Kino ziemlich in die Haare. Ja, aber da haben wir gesagt, jeder kauft jetzt sein eigenes, mir egal.
Das ist sehr gut. Oh, du bist auch eher nur süßes Popcorn.
Ich bin nur süß. Ich bin komplett süß.
Du bist
süß.
Einfach süß. Ich bin auch ohne Popcorn. Nein, wir freuen uns, dass du das gut hoffentlich ins neue Jahr geschafft hast und auch wir haben einen schönen Jahreswechsel gehabt.
Auf jeden Fall.
Und natürlich geht es in diesem Jahr im Hinternhof genauso weiter wie auch im letzten Jahr.
Mit einem Interview.
Mit einem Interview. Wir fangen, besser kann man das Jahr doch eigentlich gar nicht anfangen, würde ich sagen. Oder? Deswegen haben wir uns den Nick eingeladen. Du hast es ja gerade schon gesagt, du warst Finalist bei Mr. Gay Germany. Und natürlich stellt sich da so die allererste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum hast du dich beworben?
Ja.
Ich habe mich beworben, weil ich Lust hatte, mich aktivistisch zu engagieren. Und ich habe Mr. Gay Germany so als Chance gesehen, ja, um den ersten Fuß in die Tür reinzubekommen, um auch einfach das Netzwerk anzuknüpfen und die Kontakte zu erreichen, die mir bei Mr. Gay Germany begegnet sind. Und das wollte ich alles tatsächlich schon 2020 machen. Leider ist mir da mein Studium, hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt nach dem Studium, jetzt bin ich fertig. Und jetzt kann ich auch wirklich mal so meine anderen persönlichen Ziele angehen und erreichen. Ja, und Mr. Gay Germany hat dann gefragt, hast du Bock mitzumachen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und ja, so hat sich das Ganze ergeben.
Geil. Also sozusagen war die Anfrage von den Gay Germany, also von den Unternehmen, war sozusagen dann da, dass sie gesagt haben, hier würdest du mitmachen wollen oder musstest du dich nochmal extra irgendwie bewerben mit Fotos, mit irgendwelchen Bewerbungsschreiben, sage ich mal.
Ja, ich hatte mich 2020 da beworben und dann hieß es, wir machen das. Und dann auf einmal hieß es, nee, geht nicht wegen Corona. Und deswegen wurde alles ja, ich sag mal, verschoben. Deswegen war auch der vorletzte Mr. Gay Germany, Benjamin Nessler, auch hier aus Frankfurt, gezwungenermaßen 2 Jahre Mr. Gay Germany. Normalerweise ist man das ja nur 1 Jahr. Und ja, und dann auf einmal hat mich Patrick, der Veranstalter von Mr. Gay Germany, angeschrieben, hast du Bock immer noch mitzumachen? Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also die Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit. Es hat mega Spaß gemacht und dann gesagt, let's go.
Also so die klassische Bewerbung mit einem Bewerbungsvideo ist dir erspart geblieben.
Ja, also Bewerbungsvideo ist tatsächlich mir erspart geblieben. Ich habe lediglich meine Intention gesagt, warum habe ich Bock mitzumachen, habe ein paar Bilder eingeschickt und ja, jetzt nach 2 Jahren hat es dann geklappt. Wie gesagt, wegen Corona hat sich das verschoben. Und das erste Video musste ich dann tatsächlich mit Aufnahme des Vorstellungsvideos machen, wo am Anfang die ganzen Kandidaten auf Instagram vorgestellt worden sind. Das war auch so mein erstes Video, was ich überhaupt jemals über mich selbst gemacht habe, ja.
Und wie war das so für dich?
Ich habe aber im Video gesagt, ich habe Bock aus meiner eigenen Komfortzone herauszutreten. Das fing schon an mit dem Vorstellungsvideo, weil ich habe sowas noch nie gemacht, so Social Media. So, ich habe gesagt, ich lasse meinen Account immer auf privat und ich nehme auch wirklich nur die Leute an, die ich wirklich auch persönlich kannte. Und jeder hat dann gesagt, Nick, wenn du da jetzt mitmachst, dann weißt du schon, du hast eine krasse öffentliche Präsenz eine Zeit lang und du musst deinen Account auf öffentlich machen, erstellen. Und dann dachte ich, ach,
muss das sein?
Muss das sein? Und dann nach ziemlicher Zeit habe ich dann gesagt, komm, dann mache ich es halt. Ja, und das war auch so der zweite Schritt, dass so aus meiner Komfortzone kommen. Also ich bin ganz oft auch bei der Wettbewerb generell, waren so Situationen dabei, wo ich denke, Und dann hatte ich beim Vorentscheid meine beste Freundin dabei und die so, mach, mach, ich will das sehen, mach. Und ich so, ja, okay, komm, scheiß drauf.
Also sie war so ein bisschen dein Motivator im Hintergrund, die dann gesagt hat, hier, los, komm, weiter, weiter, weiter.
Ja, voll, voll. Also es gab jetzt zum Beispiel auch Kampagnen, die man machen musste in dem Wettbewerb. Das war so eine, die erste war, die ich gemacht habe, TikTok. Ja. Nee, nicht der Kampagnen, sondern Challenges, die ich machen musste im Wettbewerb. Die erste war so eine TikTok-Challenge. So, da muss ich halt TikTok aufnehmen. Noch nie gemacht. Ich so, ah. Auf einmal sagt der, das Teammitglied von Mr. Gate Germany, ja, tanz mal zu dem Lied oder mach irgendwas. Oh. Ich so, okay, hab sehr steife Bewegungen gemacht. Und so, ja, da sagte meine Freundin dann auch so, ja, cool, aber mach's nochmal. Ja. Am zweiten, dritten Mal wurde es immer besser. Dann denke ich so, ja, komm, let's go.
Aber wir kennen das, wo wir auch sowas mit angefangen haben. Da hatten wir auch tausende Versuche gebraucht, bis wir halbwegs zufrieden waren.
Ja, aber ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Vor allen Dingen, da bist du ja wirklich jetzt so ein bisschen damit reingewachsen. Du hattest so ganz viele neue Herausforderungen, die du jetzt machen musstest. Was war so für dich, wo du sagst, okay, das war für mich wirklich eine richtige Überwindung? Also war das...
Ja, es war sowas, also eine Überwindung gab es, das war beim Fotoshooting. Mhm. Wenn ihr den Wettbewerb so verfolgt habt, habt ihr auch im Finale sehen können, dass ich das Fotoshooting Sheep Ride gewonnen habe. Und ich habe der Preis war dahinter eine Reise nach Österreich, eben auf die Sheep Ride. Ja, und da hat man halt gesagt, seid kreativ, was die Fotos angeht, versucht irgendwie das Thema Skihütte übermittelt zu kommen, also das Thema sexy Skihütte.
Ach ja, wie macht man das?
Wie macht man das? Ja,
so ein sexy Schneeanzug, ja?
Ja, genau. Und dann haben die halt gesagt, ihr könnt gerne euer eigenes Zeug mitbringen, aber ihr könnt auch Zeug von uns benutzen. Also was, wenn mit Zeug meine ich Klamotten.
Ja.
Mhm. Da habe ich meine Cousine angeschrieben. Ich so, hast du irgendwas, was auffällt? Die so, ja, ich habe eine goldene Jacke. Eine goldene Daunenjacke. Ich so, ja, okay, nehme ich, gar kein Problem. Ich ziehe die an. Mein Freund so, ach du Scheiße. Und ja, und das war tatsächlich so am Ende so der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, dort vor Ort, ach, soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann auch meine beste Freundin, ja, mach, mach, mach. Ja, und dann stand ich da in Boxershorts mit der goldenen Jacke oben drüber und sonst nicht. Und ich glaube, einen Neukragenpulli hatte ich sogar an, aber untenrum halt nur die Boxershorts. Und der Fotograf, ja, wie man das so aus Filmen kennt.
Jetzt mach noch
und
das.
Ja, Blitzlichtgewitter und ich so. Und dann irgendwie nach einer Zeit habe ich mir so gedacht, geil, es macht richtig Spaß.
Was wäre das nächste Mal? Keine sexy Skihütte, sondern eine...
Der sexy Kuhstall.
Ein sexy Kuhstall?
Sexy Kuhstall, ja, mit so einem Kuhfladen. Mit so einem sexy Kuhfladen oder so.
Sexy Waldhütte, tief und dunkel. Ja.
Oder sexy Einkaufscenter. So
ein sexy Elf-Outfit.
Ja, genau. Fantasy.
Als nächstes kommt ja erstmal Ostern dann und dann könntest du den sexy Osterhasen spielen.
Oh ja.
Stimmt, stimmt. Ja.
Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt wäre für mich so die Frage, wie war denn so der Ablauf? Also du bist ja bis ins Finale gekommen. Wie waren denn so diese Vorentscheide? Was wurde denn da so als Kategorie genommen, wo aus sortiert wurde, sag ich mal?
Bei den ganzen Challenges wahrscheinlich. Ja.
Für den Veranstalter und auch für die Kandidaten war es wichtig, dass man vorerst, bevor überhaupt der Vorentscheid losgeht, nach außen kommuniziert. Es ist keine klassische Mister-Wahl, sondern es geht wirklich ganz viel um Inhalte. Der Inhalt zählt bei der Wahl 60-40 gegenüber dem Äußerlichen. Das war wichtig von Anfang an, dass man das nach außen kommuniziert, weil das fing ja schon an, der Wettbewerb mit der Social-Media-Kampagne und mit der Öffentlichkeitsarbeit-Kampagne, Challenge, ich sage immer Kampagne. Ja, und das fing einfach damit an, macht aufmerksam auf euch, sprecht Radiosender an, sprecht Zeitungen an oder irgendwelche Online-Blogs. Also ich habe wirklich mir die Finger im Mund geschrieben und war wirklich nur am Handy, was ich vorher halt auch gar nicht kannte. Ja. Und ja, Social-Media war so eine Abstimmung, wie viele Likes bekommt jeder auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, wie viele Views und Daumen hoch und... Ja, es war sehr, sehr viel Arbeit. Das musste man erstmal mit dem Vollzeitjob, den ich ja habe, auch unterbringen. Ja, und dann ging es im November, ging es dann in den Vorentscheid nach Köln. Und ja, dann ging es eigentlich direkt los mit einer TikTok-Challenge. Dann ging es los mit Fotoshootings, die wir viele hatten. Ja, und dann natürlich die Kampagne, die wir vorstellen mussten. Dann hieß es dann am Ende, am zweiten Tag, okay, wer ist im Finale, wurde verkündet. Ja, und dann ging es eigentlich weiter, so nach 3 Wochen. Ja, dann ging es direkt ins Finale.
Okay, und wie war das dann aber, also jetzt zum Beispiel, wenn man sehr viele Likes hatte auf seinen Insta-Post oder bei TikTok, gab es dann bestimmte Punkte oder woher wusstet ihr denn, wer jetzt sozusagen da der Beste ist? Wurde das irgendwie euch mitgeteilt oder?
Also es gab Punkte, es gab eine Punktebewertung, das lief aber alles so anonym.
Okay.
Also jedes Jurymitglied für sich und wir haben nicht erfahren, wer auf welcher Position ist.
Okay.
Es wurde quasi am Sonntag gesagt, also es waren 10 Teilnehmer dabei insgesamt, wer im Finale eingezogen ist. Mhm. Aber es wurde jetzt nicht nach Position irgendwie bekannt gegeben. Und und dann eigentlich sofort nach der Verkündung hat man gesagt, alles klar, alle 7, die jetzt weitergekommen sind, kommen mit ins nächste Fotoshooting, in das Finalshooting. Mhm. Ja. Dann mussten wir durch die Kölner Innenstadt fahren. Da war eine Fotografin aus Paris extra angereist, hat von uns Fotos gemacht. Und es war sehr, sehr viel Input und sehr anstrengend auch, aber war auch ein positiver Stress, der dahin mit.
Klingt schon so ein bisschen nach Germany's Next Topmodel, würde ich sagen.
Ich wollte auch gerade sagen.
Voll, voll. Voll, also ich denke mir immer so, beim Finale zum Beispiel war das der Fall, bei so Misterwahlen, die so im Fernsehen veröffentlicht werden, Champions Next Topmodel oder so, ich denke mir so, warum weinen die alle, warum sind die alle so gefühlsvoll, jetzt kann ich es verstehen, jetzt, weil du steckst so viel Arbeit da rein und dann ist das irgendwie so ein Ziel und du hast alle Kandidaten so richtig lieb geworden, weil die alle mega cool waren. Ja, und dann am Ende hieß es dann nach dem Finale so, es ist jetzt vorbei und alle so,
was machen wir jetzt?
Okay, wir gehen noch einen trinken.
Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe?
Ja, die ist da, ja.
Also klingt es ja schon so, als ob ihr ein gutes Verhältnis alle untereinander miteinander hattet.
Voll, das ist voll. Also es gab jetzt keinen, klar hat man sich mit dem einen besser verstanden als mit dem anderen, aber es gab jetzt keinen Streit oder so.
Es gab keinen Beef. Aber und keine Haare
dann ausgerissen. Die Frage, gab es das gegenteilig? Also haben irgendwie vielleicht verschiedene Kandidaten miteinander irgendwas gehabt,
meinst du jetzt?
So.
Bestimmt, ja.
Du warst nicht dabei, okay.
Also das ist nicht auszuschließen, kann sein. Ja. Ich aber so aktiv habe ich jetzt nichts mitbekommen.
Ja.
Was hat es eigentlich gab Getuschel, das will ich sagen, es gab Getuschel, aber alles so ein bisschen
Gerüchte.
Das ist ja meistens so, wenn viele Menschen aufeinander hocken, dann müssen auch so ein paar stille Postgerüchte noch mit rumgehen.
Was hat denn eigentlich dein Freund dazu gesagt, dass du da mitgemacht hast?
Ja, ich habe zu ihm vorher gesagt, hier, ich habe die Zusage für Mr. Gay Germany, hast du was dagegen? Hat er erst so gesagt, oh, okay, cool, freut mich für dich. Ich so, ja, aber du musst bedenken, ich bin mit 9 anderen Schwulen im Hotel und ich bin ein Wochenende nur aufeinander. Der so, ach, mach dir mal gar keinen Stress, alles gut. So, und dann habe ich gesagt, du kannst auch ruhig mitkommen, weil wir durften ja auch Begleitpersonen mitkommen.
Ja, okay.
Er musste aber arbeiten. Und ja, deswegen ist meine beste Freundin eingesprungen. Ja,
also, die sich so motiviert hat, die hier gesagt hat,
richtig,
weiter,
zieh diese goldene Jacke.
Genau, und das Lustige war, die ist halt mega extrovertiert, meine beste Freundin. Ja, die senkt immer so, oh, ich liebe euch alle. Und weil die so extrovertiert war, saßen wir in der Lobby, waren einer der Ersten. Und dann hat jeder Kandidat gesagt, sie wäre in der Jury und jeder Kandidat hat sich bei ihr eingeschleimt.
Geil!
Und dann sagt die so, oh Gott, die sind alle so offen. Ich glaube, ich bleib hier. Ihr seid alle meine besten Freunde. Und ich musste so lachen. Als dann im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass sie alle das gedacht haben. Und ich denke so, ach.
Oh mein Gott,
das
ist
so lange wie
cool.
möglich aufrechterhalten müssen.
Ja.
Ja.
Die hätten ihr dann vielleicht noch ein Frühstück ans Bett gebracht. Drinks.
Ja.
Oh mein Gott, aber das ist
witzig.
Das ist echt cool.
Und dein Freund war am Ende dann ganz cool damit.
Ja, voll. Der war auch dann im Finale mit dabei und hat auch dann mit im Hotel geschlafen.
Hatte er dann doch Angst, ja?
Nee, wir haben dann am Ende doch so hart gefeiert, dass wir dann doch dann übernachten mussten.
Ach so, okay. Ja. Er brauchte seinen Ausnüchterungsplatz.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Der war nötig nach dem Finale, ich sag's euch.
Das glaube ich.
Also das Finale war mit Live-Publikum?
Genau.
Ja.
Also wir sind dann ins Finale eingezogen und das lief dann, der erste Tag im Finale war ja der Freitag. Da hieß es dann, wir mussten eine Podiumsdiskussion machen.
Oh.
Also wir hatten ein Thema bekommen und jeder musste Stellung dazu nehmen und miteinander diskutieren. Und diese Diskussion wurde individuell bewertet für jeden Kandidat. Dann wurden Fragen gestellt für jeden Kandidat. Da durfte ein Kandidat sich ein Jurymitglied aussuchen. Und diesem Kandidat wurde dann eine themenspezifische Frage gestellt. Die Frage galt halt dem Thema, zu wem die Jury halt angehört. Zum Beispiel, ich hatte Last Chance Feuerborn, der hat mir eine Frage gestellt, da geht es natürlich um das Thema Sexualität, Sex im Allgemeinen, wie ich dazu stehe und ob ich offen damit umgehen kann, wenn mich jemand, ich sag mal, in der Öffentlichkeit so damit fragt. Ich so, natürlich, also ich habe damit gar keine Hemmungen. Ich finde generell, das Thema Sex sollte gar nicht mehr so schambehaftet sein. Das ist so ein großer Punkt. Und und dann natürlich dann noch wieder die Kampagnenvorstellung. Und da mussten wir vorstellen, wie hat sich unsere Kampagne weiterentwickelt vom Vorentscheid bis zum Finale.
Ja.
Okay. Ja, genau. Und dann am nächsten Tag, der Samstag, das war dann der öffentliche Auftritt vor Publikum auf dem Kölner Weihnachtsmarkt Avenue. Genau. Cool. Also da gab es dann Catwalk.
Das klingt so ein bisschen wie Präsidentenwahl. Also ich hab mir jetzt so als erstes wirklich vorgestellt, diese Busse, die dann zur Präsidentenwahl durch Amerika fahren, wo die dann wirklich zack, zack, zack und wir müssen jetzt hier noch eine Rede vorbereiten und wir müssen da noch mit auftreten und so. Also das klingt nach einem echt stressigen Programm.
Es war stressig. Also war, wie gesagt, es war positiver Stress. Also wir haben, jeder, der Veranstalter, der Patrick, hat auch gesagt, esst, ihr müsst essen, weil ihr habt sonst gar keine Zeit dafür. Aber wir hatten alle... Wenn wir Hunger hatten, dann hatten wir keine Zeit und wenn wir Zeit hatten, dann hatten wir keinen Hunger. Ja, das war wirklich, das war hart auf hart, also wirklich,
das,
ja.
Das klingt wie so eine frisch gewählte Popstars-Band, die nur von einem Termin zum nächsten rennt.
Ich bin bei Präsidenten, ja. Du bist bei Popstars.
Ja, ich bin bei Popstars. Aber wir sagen mal so, Spoiler-Alert, wer es vielleicht noch nicht weiß, am Ende hast du leider nicht gewonnen.
Leider, ja.
Sondern der Max. Aber vielleicht eine tricky Frage jetzt. Unabhängig von dir, wem hättest du es denn am meisten gegönnt, dass er gewinnt?
Tatsächlich Max. Ja? Also es war, so ging es aber auch nicht mir, sondern es hat sich dann irgendwann, wenn wir uns unterhalten haben untereinander oder den Kandidaten, dann haben wir natürlich immer so bewertet, wie war er oder war zum Beispiel Bilal, der auch hier aus Frankfurt kommt, mit dem ich auf Silvester gefeiert habe, wie war er? Und und dann irgendwann hat sich dann bei jedem Kandidaten herausgestellt, Max. Weil Max hat schon so viel krasse Arbeit geleistet, was Transition angeht. Oder er hat auch schon eigene Sachbücher geschrieben oder hat ein eigenes Kinderbuch geschrieben. Das alles auf Englisch dazu. Und seine Kampagne Proud to be Alive ist so mega vorangeschritten seit dem Vorentscheid. Und dann haben wir gesagt, okay, also er steckt da so viel Herzblut rein.
Ja.
Auf jeden Fall gönnen wir es ihm. Und er hat es dann auch gewonnen, ja. Also es war sehr, sehr, sehr emotional dann im Anschluss, ja.
Da sind wir wieder bei den Tränen. Ja. Und weil du es ja schon angesprochen hast, Kampagne. Du hast ja auch eine Kampagne ins Leben gerufen für den Contest. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was zu der Kampagne
Employer Pride.
Employer Pride. Ich habe die Schrift gerade nicht lesen können. Ja, ich dachte mir, es ist Pride, aber was steht da eigentlich?
Das ist meine Schrift und ja, ich Employer weiß, Pride. Ich kann überhaupt, also meine Schönschrift, die ist nach der zweiten Klasse flöten gegangen. Ich entschuldige mich, es heißt Employer Pride. Ja. Ich hätte es auch vorlesen können.
Ich wusste ja, was es ist, aber ich war gerade verwirrt. Was steht denn da?
Ja, es hätte auch...
Ja, Englisch ist immer so eine Sache.
Ja. Was können wir uns darunter vorstellen unter deiner Kampagne?
Ja, also meine Kampagne, die setze ich quasi von dem Begriff Employer Branding ab, also Unternehmensmarke. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, eben weil ich auch selbst davon betroffen war, habe ich gesagt, wir müssen die Toleranz in den Unternehmen weiter stärken, entwickeln, eben für insbesondere Berufseinsteigende aus der Community, die von der Universität kommen, die von der Schule kommen und einfach ins Berufsleben einsteigen möchten. Eben diese Personen, die sollen ja sich nicht nochmal irgendwie neu outen müssen oder Angst haben vor ihrem Outing in den Unternehmen, sondern die sollen von Anfang an, ich sag mal, mit offenen Armen begrüßt werden, ohne dass sie irgendwie Angst haben müssen, ja, vor beruflichen Einbußen, wie zum Beispiel Angst vor Entwicklungschancen, Beleidigung oder, ich sag mal, Diskriminierung gegenüber von BelegInnen. Das alles möchte ich mit meiner Kampagne noch weiterentwickeln. Und auch einfach Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ansprechen. Weil ich sehe bei denen besonders, dass da noch viel Entwicklungsbedarf ist. Wenn ich zum Beispiel, also ich wohne ja in der Frankfurter Stadt, ich sehe hier Großkonzerne, die das Thema schon ja für sich aufgenommen haben und wo die einfach gesagt haben, okay, es gibt da eine Diskrepanz und die füllen wir. Und eben Großkonzerne, die haben schon, ich sag mal, Diversity-Konzepte und wie sie eben aus der Community die Berufseinsteigenden mit integrieren können. Okay. Ja, das finde ich eben mega gut und ich sehe aber auch, dass die kleinen und mittleren Unternehmen das eben noch nicht haben und vor allem in Kleinstädten. Ich komme ja auch aus der Kleinstadt. Ich bin da groß geworden auf dem Vorort.
Wo kommst du her?
In Mittelhessen.
Mittelhessen.
Ja, ich bin in einem Vorort von Herborn aufgewachsen. Mhm. Das ist in Mittelhessen. Ja, und da habe ich das eben auch gesehen, dass da überhaupt das Thema Diversity, LGBTIQ noch gar nicht so präsent ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ich persönlich kannte das. Ich bin dann bei der Deutschen Bahn, habe ich dann angefangen 2013.
Hallo.
Genau. Ja, und habe dann auch ich bin 2013 eingestiegen, da hatte ich aber mein inneres Coming-out noch gar nicht. Ich wusste da, es ist da was in mir, aber ich habe das noch nie so für mich so, ja, ich habe so immer gedacht, oh, warum ich? Und dann irgendwann, vor 2 Jahren, tatsächlich 2,5 Jahren, war ich dann so weit, wo ich es dann auch so meine Außenwelt so kommunizieren konnte.
Okay.
Aber auch selbst dann, oder davor habe ich dann auch immer gesagt, boah, ich muss irgendwie dafür sorgen auf der Arbeit, dass es keiner mitkriegt. Und irgendwann baut man sich so sukzessiv so eine Mauer auf vor sich und man muss jeden Tag dafür sorgen, dass diese Mauer nicht einbricht.
Ja.
Und das ist halt sehr ermüdend und geht halt auch auf die Motivation.
Ja, so ging es zum Beispiel mir ja auch. Ich habe mich damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, auch dieses Problem, dass ich das ja nicht wollte, dass jemand weiß, dass ich halt schwul bin, weil ich immer Angst hatte vor den Reaktionen meiner Kollegen, weil ich habe so ein bisschen auch gehört, wie reden die über Homosexualität, was machen die für Witze in Anführungsstrichen. Da war es für mich einfach unsicher, dass ich mich da outen kann, weil ich einfach nicht wusste, wie gehen die mit mir dann am Ende um.
Ja. Eben. Und bei mir war das auch, also bei mir war nochmal der Punkt dazu, dass ich halt ich habe im Krankenhaus gearbeitet oder ich arbeite ja immer noch da, aber die Ausbildung habe ich im Krankenhaus gemacht und das war ein kirchlicher Träger. Und da war für mich halt auch immer diese Angst, weil ja Religion und Homosexualität, das weiß man ja, dass das noch so ein bisschen Zwiespalt, dass da gewisse Diskrepanzen noch immer vorhanden sind. Wie gehen die dann halt auch mit mir um, wenn ich mich da wirklich jetzt outen würde? Also deswegen finde ich das Thema auch sehr, sehr wichtig. Die Frage wäre jetzt zum Beispiel auch für mich, du hast ja gesagt, du hast dich dann geoutet, bei der Deutschen Bahn war das dann, ja?
Genau, bei der Deutschen Bahn, ich bin dann komplett aufs Ganze gegangen. Ich habe es sowohl beruflich als auch privat gemacht, weil ich eben auch vor 2,5 Jahren mit meinem Partner zusammengekommen bin. Wir sind zusammengekommen, als ich noch nicht geoutet war und dann habe ich aber, er sah das gar nicht so schlimm, aber ich habe für mich gesagt, das ist ihm gegenüber überhaupt nicht fair. Ich will mich jetzt outen, weil ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstecken. Und jeder, der ein Problem damit hat, der kann mich mal. Ja. Zum Glück gar keine großen negativen Erfahrungen gemacht, sowohl privat als auch im beruflichen Feld, zum Glück nicht. Es gibt einige, die da viel, viel härter betroffen waren oder sind. Also lediglich die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, war so Bekannte aus meinem Dorf, ich sag mal, die mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt haben. Okay. Das war mir dann aber auch scheißegal.
Eben. Gelungenes Outing, sage ich mal, gerade in der Arbeit.
Ja, voll. Man macht sich ja im Vorhinein immer so Gedanken.
Ja.
Was kann passieren? Was kann am schlimmsten Fall passieren? Und diese Gedanken sind im Endeffekt gar nicht eingetroffen. Also es war, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken gemacht habe, weil meine Familie, die ist einfach mega und offen. Und dass ich jemals gedacht habe, die hätten da ein Problem mit, zwar.
Man hört ja Geschichten und man denkt dann, okay, das könnte mir ja genauso passieren. Am Ende ist es ja meistens glücklicherweise nicht so.
Ich weiß ja, die Deutsche Bahn hat ja auch immer wieder die Regenbogenflagge mit dabei, genauso wie Rewe ist ja so davor. Es gab ja mal so diese Diskussion, gerade wenn der Pride Month ist, ist das jetzt Pinkwashing, dass die Leute halt sagen müssen, hier, ja, ich bin offen für alles und dann, sag ich mal, ist dieser Pride Month vorbei und auf einmal hört man nicht mehr viel davon. Was hältst denn du von diesem Thema?
Meinst du, die Deutsche Bahn meint es ernst oder ist es wirklich nur Pinkwashing, sagen wir es mal so? Aus deiner Erfahrung.
Die Deutsche Bahn meint es auf jeden Fall ernst. Also ich habe ja mit der Proud at Work, da habe ich vor, stärker zusammenzuarbeiten in diesem Jahr. Und als ich mich mit dem, ich sag mal, Vorstand unterhalten habe, hat er mir mitgeteilt, er hätte auch schon mit dem Personalvorstand gesprochen. Und er meint es ernst. Und ich persönlich, ich kann ja auch von intern sprechen. Also wir meinen es ernst. Also wir haben ja eine Kampagne einzig anders. sind sehr viele klasse Informationen, Input. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Transitionsleitfaden rausgebracht, wo eben Ansprechpartner draufstehen von in dem Konzern, wie KollegInnen umzugehen haben mit eben mit einer Transperson, Tipps für Personaler, Tipps für Führungskräfte. Und wir haben ja auch in Abandoned Pride Month, Histia, wie du eben gesagt hast, die Deutsche Bahn an Bahnhöfen, an großen Bahnhöfen, die Regenbogenflagge. Und also bei der Bahn weiß ich, die meinen es ernst. Aber es gibt, wie du eben schon gesagt hast, Pinkwashing. Es gibt das Problem, das meine ich, das will ich auch in meiner Kampagne stärker, ich sag mal, voranbringen, dass eben, dass dieses, ich sag mal, nicht Phänomen, aber diese Tatsache, Pinkwashing, zurückgeschraubt wird. Bei den Großkonzernen sieht man das ja auch, dass eben während des Pride Month große, ja, ich sag mal, LGBTIQ-Kampagnen gestartet werden von denen. Bei der Bahn weiß ich, es ist nicht so, aber auch kleine und mittlere Unternehmen in Großstädten, die betreiben meines Erachtens, meiner Empfindung und meiner Meinung nach eher, haben die eher das Problem mit dem Pinkwashing.
Ja. Das ist das ja, wo du gesagt hattest, dass du ja genau da auch Arbeitspotenzial siehst, dass halt kleine und mittlere Firmen da auch wirklich was dagegen tun müssen oder sollten.
Sie sollen das, also ich sag immer, Firmen sollen mit Kontinuität überzeugen und nicht nur, wenn es angesagt ist. Ja. Also das finde ich schon. Das macht zum Beispiel, wie du gesagt hast, Rewe. Also ich glaube schon, dass Rewe es auch ernst meint, weil die haben ja wirklich in jedem kleinen Rewe-Markt die Regenbogenflagge. Ja, die machen das nicht nur während dem Pride Month, sondern die haben das wirklich kontinuierlich das ganze Jahr.
Eben, ja.
Und deswegen gehe ich auch davon aus, ich kann jetzt von meinem Empfinden sprechen, dass die es auch ernst meinen, ja.
Und was ist jetzt noch so dein Plan für das neue Jahr mit deiner Kampagne? Was steht jetzt so alles noch an?
Also es steht jetzt tatsächlich noch öffentliche Auftritte an, die ich geplant habe. Bilal, auch ein Kandidat hier aus Frankfurt. Wir hatten schon geplant, dass wir vielleicht irgendwie was zusammen auf die Beine stellen, eben beide Kampagnen ein bisschen, ich sag mal, zu entwickeln. Aber insbesondere werde ich mit Proud at Work zusammenarbeiten, mit dem internen Netzwerk von der Deutschen Bahn, Railbow nennt sich die. Wir werden da zusammen viel, ich sag mal, auf die Beine stellen, connecten. Und welche Maßnahmen da, ich sag mal, welche detaillierten Maßnahmen da auf uns zukommen werden, lasst euch da überraschen. Oh, also es ist ein bisschen was in Planung.
Das klingt auf jeden Fall gut. Und was ich auch sehr bewundernswert finde und sehr toll finde, ist, du hast ja gesagt, jeder muss sich eine Kampagne aussuchen für das Mr. Gay Germany. Und ich denke mir dann manchmal so, okay, der Gewinner, ja, mit seiner Kampagne, der kann noch ein bisschen so vorantreiben, aber bei allen anderen ist es vielleicht so, ja, okay, ich habe das jetzt für den Contest gemacht, danach ist es vorbei. Genau, jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Und da finde ich das bei dir sehr bewundernswert und sehr schön, dass du sagst, ne, ich möchte das jetzt auch, obwohl ich nicht Gewinner geworden bin, möchte ich das trotzdem aber weiter vorantreiben, weil es mir einfach auch eine Herzensangelegenheit ist.
Ja, danke. Also das habe ich mir auch vorgenommen. Also ich habe auch während der Kampagnenvorstellung gesagt, auch wenn ich nicht gewinnen sollte, ich werde es weiter voranbringen, eben dass ich eben Personen nicht mehr so fühlen sollen wie ich. Dass sie einfach einen viel einfacheren Berufseinstieg machen wollen. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, vielleicht kann ich ja doch eine Maßnahme schon mal sagen. Wir wollen zum Beispiel eine kleine Jobbörse oder Berufsmesse machen.
Cool.
Wo einfach Unternehmen sagen, okay, ihr könnt hier sein, wie ihr seid, ihr braucht euch nicht verstecken und ihr müsst euch auch nicht irgendwie verstellen. Und das eben für Absolventen, Absolventinnen aus der, ich sag mal, Hochschule oder, ich sag mal, Gymnasium, Realschule, das wollen wir dann auf die Beine stellen, in diesem Jahr, wenn es klappt, ja.
Cool. Sehr geil. Und die Frage nochmal zu Mr. Gay Germany wäre noch für mich, und zwar gibt es ja da immer mal die Sache, dass Leute sagen so, wozu braucht man das denn noch? Also ist nicht dieses Contest, ist es nicht eigentlich schon, oder ist dieser Contest nicht schon wirklich überholt? Was sagst du dazu? Weshalb sagst du, eigentlich finde ich das noch ganz gut, dass es diesen Contest gibt?
Über Leute, die sowas sagen, war ich auf einer, ich sag mal, Wellenlänge, ich habe es davor auch gedacht. Ich denke so, Mr. Gay Germany, warum muss man das so pushen oder warum gibt's das überhaupt? Dann habe ich mich stärker damit befasst und habe auch mit dem Patrick Demlo, wie gesagt, ist der Veranstalter, gesprochen per Telefon. Und er hat mir von Anfang an halt auch klar gemacht, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, da geht's um Inhalte und wir wollen eben auch diese die Probleme, die wir immer noch haben in der Gesellschaft gegenüber der LGBTIQ-Community, eben präsenter machen und dagegen angehen. Und wir wollen dagegen angehen, eben durch diese Teilnahme, weil eben auch der amtierende Mr. Gay Germany hat ja auch eine gewisse Reichweite und diese gewisse Reichweite kann er ja auch für, oder wird er für, ja, ich sag mal, gute Zwecke oder für Zwecke eben gegen Diskriminierung in jeglicher Hinsicht oder aufmerksam machen oder sich für ein persönliches Thema einsetzen, was eben halt immer noch heutzutage so präsent ist. Mhm. Deswegen ist es auch für mich das Einzige und das muss auch, also das ist auch das einzige Totschlagargument gegenüber jeglichem Argument, der sagt, wir brauchen das heutzutage gar nicht. Mhm. Weil es gibt ja auch viele, die sagen, warum macht ihr das Thema LGBTIQ immer noch so präsent? Ihr habt doch schon alles. Ach, ja. Also, ja. Das ist so das leidige Thema, aber es herrscht immer noch Diskriminierung und es kann immer noch nicht jeder mit seinem Partner oder traut sich nicht, mit seinem Partner Hand in Hand durch die Innenstadt laufen, ohne Angst davor zu haben zu müssen, ja, Opfer von Gewalt zu sein. Ja. Das haben wir halt immer noch. Und es gibt noch viele andere Probleme, die wir haben und wo wir dagegen, ja, eben mit solchen Kampagnen, was Mr. Gay Germany möglich macht, ja, dagegen anzugehen oder halt, ja, ich sag mal, das Problem einzudämmen.
Findest du, was mir gerade so einfällt, dass es dann doch zu sehr unterm Radar der breiten Medien läuft? Weil wenn man, sag ich mal, jetzt nicht so in der Community drinsteckt, weiß man vielleicht auch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Man weiß, es gibt eine Miss Germany-Wahl und vielleicht eine Mr. Germany-Wahl, aber dass es sowas wie Mr. Gay Germany gibt, weiß man ja so vielleicht nicht. Sollte das deiner Meinung nach ein bisschen mehr gepusht werden?
Finde ich schon, weil wenn man ja mal, ich sag wie du, Mr. Germany oder Mrs. oder wie heißt es?
Miss Germany. Germany, ja.
Miss Germany. wenn man das mal vergleicht mit Mr. Gay Germany, das ist ja, finde ich, gar kein Vergleich, weil das wird ja, die beiden Wettbewerbe werden ja komplett in die Höhe getrieben. Ja. Es gibt ja auch bei Mr. Gay Germany, es gibt ja auch Mr. Gay World, Mr. Gay Europe. Ja. All das wird ja alles, wie du schon gesagt hast, ziemlich klein gehalten. Und ich glaube auch deswegen gab es für die KandidatInnen auch die Challenge Social Media, macht euch auf euch aufmerksam, geht in die Presse. Ich glaube dadurch, eben weil das noch so klein gehalten hat, gibt es halt auch diese Challenge. Mhm. Und ich finde, wir sollte in Zukunft eine höhere Reichweite dafür geben, ja. Und eben auch zum Beispiel in meinem Umkreis wussten halt viele auch gar nicht, dass es sowas gibt. Die haben das wirklich erst in meiner Kandidatur erfahren. Ja. Ja, und ja.
Wie ist es mit den Kampagnen? Also du bist ja jetzt noch sehr aktiv mit dabei, du bist ja sehr aktiv auch dahinter. Wie ist es bei deinen Mitteilnehmern? Weißt du, dass die auch noch so aktiv mit dabei sind, ihre Kampagne zu verfolgen? Oder sind auch teilweise wirklich so Leute, die gesagt haben, naja, ich lasse das jetzt ein bisschen ruhen?
Ich weiß nicht von jedem, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß von zwei, das ist einmal Biele, eben auch hier aus Frankfurt kommt. Der hat mit seiner Kampagne Regenbogen-Camouflage, hat er nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr, die, ja, viele, viele Sachen vor. Also er ist da stark dahinter. Dann der drittplatzierte Robin, dem ich auch noch in Kontakt stehe, der Beyond Gender, er wird da auch noch einiges auf die Beine stellen. Von denen weiß ich ganz sicher, Max sowieso, dass die beiden oder die drei hinter ihren Kampagnen noch weiter stehen werden. Bei den anderen, ich will da gar nichts unterstellen, da weiß ich es einfach nicht. Mhm. Ja. Also da habe ich mich nicht so stark auseinandergesetzt.
Aber es ist ja am Ende schön, wenn zumindest ein kleiner Erfolg bei jeder Kampagne kommt am Ende.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, lieber Nick, das war's dann, würde ich auch schon sagen. Unser Wissen ist gestillt, unser Wissensdrang ist gestillt.
Fürs neue Jahr sind wir jetzt mit Mr. Gay Germany perfekt vorbereitet.
Ja. Ja. Vielen Dank, dass du da warst bei uns. Trotz deiner
Gerne, ich danke Probleme. Für die Einladung.
Gerne doch.
Ja, alles gut, danke.
Und dann wünschen wir dir fürs neue Jahr jetzt alles Gute.
Genau. Euch Vielen alles Dank, Gute.
Euch alles Gute. Ja, deinem Freund und bekannterweise natürlich auch. Ja.
Und viel Erfolg auch für die Kampagne.
Ja, genau, da drücken wir dir die Daumen.
Vielen Dank.
Wie so, wir Vielen werden Dank. Das auf jeden Fall verfolgen.
be watching you.
Sehr schön.
Ja, genau. Big Brother is watching you.
Oh Gott, no pressure.
Bevor wir fertig sind, wo kann man dich überall finden, wenn man dich finden möchte?
Also mich findet man derzeit auf Instagram, nick.nh, also Nordpol Heinrich, so ist glaube ich das Alphabet. Ja. Genau. So findet man mich derzeit, genau. Im Laufe dieses Jahres kommt dann noch eine Instagram-Seite von meiner Kampagne Employer Pride. Da könnt ihr euch regelmäßig auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich mache das dann aber auch öffentlich auf meiner Instagram-Page. Und ansonsten nur auf Facebook, aber eher auf Instagram.
Also wenn ihr wissen wollt, wann das online geht, dann folgt Nick.
Genau.
Ja, genau.
Und OnlyFans ist noch nicht in Planung, das werden wir immer gefragt.
OnlyFans ist deswegen, noch nicht in Planung, mein Freund spielt da noch nicht so mit. Quatsch.
Noch nicht.
Wie möchte man das mit der Kampagne dann machen? Stellt dann die Deutsche Bahn die Räumlichkeiten zur Verfügung?
Ja, natürlich,
oder?
Gleich in den Zügen.
Oh Gott,
erste Klasse.
Oh Gott.
Ja, und dann war es das aus dem Hinterhof. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne eine Bewertung auf Spotify abgeben. Da kann man seit neuestem Jahr maximal 5 Sterne vergeben. Oder auch auf Apple Podcast.
Genau.
Da würden wir uns sehr darüber freuen, über euren Support. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche auf.
Nächste Woche geht's wieder weiter.
Genau, hier im Hinterhof.
Im
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.